Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Ich habe heute einen Gast, auf den ich selber innerlich schon sehr lange warte. Das Thema ist für mich eines der interessantesten Themen, die es überhaupt gibt und eines der wichtigsten Themen. Ich habe heute Professor Dr. Dr. Christian Schubert bei mir. Hallo Christian.
Hallo Rüdiger.
Du bist Psychoneuroimmunologe, du hast eine Professur in Innsbruck, einen Lehrstuhl dort. Wie geht es dir heute?
Ui, das fegt mich
fast. Das ist ja ein Thema, ne?
Eine Frage. Ja klar, wie geht's mir? Das ist ja eine interessante Frage. Stellt man ja viel zu selten. Oder zumindest mal nicht ernsthaft. Mir geht's heute gut. Kein Thema. Also ja, es ist ein guter Tag. Mhm. Ich habe die Nachricht noch nicht angeguckt. Wenn du darauf abzielst.
Ja. Ja, ich möchte heute mit dir über dein allerneuestes Buch sprechen, über Immunologie. Du hast dann ein völlig neues Buch geschrieben. Die erste Frage, die ich hier aber stelle, kommt aus einem anderen Buch, das schon ein paar Jahre älter ist, das demnächst neu aufgelegt wird mit einem neuen Kapitel dabei. Das heißt, was macht uns krank? Was heilt uns? Was macht uns krank? Was heilt uns? Ist schon ein etwas älteres Buch. Und die Frage, die ich da stelle, ist, das Leben, das wir leben, ist das eigentlich das richtige Leben? Also es geht ja darum, dass wir ein Leben leben in einer Zivilisation, in einer Struktur, ja, die uns vorgibt, wie wir zu sein haben. Ist ganz platt gesagt so.
Ja. Ne? Ja. Ja.
Und das ist das Leben, das wir eigentlich leben. Und das ist ja ein ganz anderes Leben als das. Das ist so meine eigene Theorie, für das wir ausgerichtet sind, innerlich wie auch äußerlich. Der Mensch ist ja in Wirklichkeit nicht ein Mensch, der jetzt von der Natur, von Gott oder wer auch immer, können sich Zuschauer sich denken, wer auch immer da der oberste Patron ist, der in die Welt gestellt wird und jetzt zivilisiert werden muss, arbeiten muss und dies machen muss und all das, das Leben, was er so im Alltag hat, das kennt jeder jetzt aus seinem eigenen Leben. Das ist ja nicht, für mich ist das nicht der Grund, warum wir hier sind oder warum ich geboren wurde. Mhm. Ja, sondern es ist ein System, an die sich die Menschen plötzlich anpassen müssen. Wir haben einen Anpassungsprozess, Bildung, Lernen. Und wenn wir dann krank werden, gehen wir zur normalen Medizin. Da gibt es meistens Pille und so weiter. Wir glauben, das ist die Realität, weil wir nichts anderes kennen. Wir werden reingeboren in die Welt als unbeschriebenes Blatt. Und lernen dann, mit dieser Welt umzugehen und sagen dann irgendwann mit 60, scheiße, ich hätte doch gern mein Leben gelebt.
Also ich merke, wie mir langsam schlecht wird. Also die Frage von vorhin, wie geht's dir, würde ich jetzt deutlich anders beantworten nach diesen ersten Sätzen. Ja, also ich würde absolut bei allen zustimmen, nur vielleicht einen Zusatz noch machen. Was die anderen von einem wollen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, wir sind auch daran beteiligt, wie das hier so läuft mit uns. Und es ist nicht nur ein System, in das wir ja hineingeboren werden und nichts dagegen tun können. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube auch, dass wir mitmachen an der Geschichte, dass das auch ein selbstgemachtes System ist im letzten Moment. Wir unterstützen die Menschen, die letzten Endes all das schaffen, wo wir dann uns mit 60 und über 60 fragen, war es das oder hätten wir nicht anders leben müssen? Also zu sagen und zu jammern, es sind immer die anderen, die uns das aufpfropfen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil das führt zu nichts. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine Art Selbstbesinnung schaffen und in uns gehen und uns wesentliche Fragen stellen, im wahrsten Sinne des Wortes wesentliche Fragen stellen, um bezüglich unserer Existenz. Das könnte der Start von etwas Neuem sein. Ich vermute mal, das zielt ein bisschen ab auf das, was ich immer wieder veröffentliche, die Frage des Menschenbildes, in dem wir uns befinden. Also, dass deine Frage damit zusammenhängt, mit welchem Menschenbild oder Weltsicht sind wir eigentlich konfrontiert. Da antworte ich gerne als Mediziner, weil das habe ich gelernt. Mit dem habe ich mich seit Jahrzehnten mittlerweile kritisch auseinandergesetzt und habe ja auch meinen berühmten Elfmeter bekommen vor ein paar Jahren, nämlich, dass die Schulmedizin tatsächlich ihr ganzes Unheil, das sie in sich trägt, über uns geschüttet hat. Und wir wahnsinnig viel daraus lernen konnten und jetzt eigentlich auch ändern könnten, aber genau da sind wir. Ja? Also das heißt, man hat so den Eindruck, irgendwie die meisten haben eh nichts davon gelernt, finden das alles weiterhin klasse, was da draußen passiert und ja, und die neue Pandemie ist schon in der Mache, weil man es offensichtlich ganz gut geschafft hat. Oder? Also machen wir halt nochmal. Ja? Die Leute denken ja nicht nach, gehen nicht in sich, sind nicht kritisch, können wir nochmal machen. Darin würde ich die größte Gefahr sehen. Also ich würde eher tatsächlich den Betroffenen als größte Gefahr sehen, weil der oder die nichts lernt aus dem Ganzen, was da passiert. Also können die anderen noch weitermachen. Also das würde wieder sozusagen zu dem passen, was du vorhin gesagt hast. Ja, wir sind eben selbstbeteiligt und wir sehen ja gerade jetzt, ein Großteil der Menschen scheint immer noch nicht aufzuwachen und das System tatsächlich so fundamental zu hinterfragen, dass man zum Beispiel an der Wahlurne mal was anders wählt, als das, was man normal wählt, als Beispiel. Oder irgendwelche anderen Aspekte. Ja.
Ich denke, Christian, ich denke, als erstes sollte man eine andere Einstellung wählen zu sich selbst. Als erstes sollte man zu verstehen versuchen, dass das, was im Außen geschieht und wozu ich mich anpasse, nicht das ist, was bei mir im Inneren auf meine Entwicklung wartet, auf das, was ich selbst bin. Also was evolviert mit mir? Also was ich halt bin. Und uns fehlt ja in dieser Gesellschaft so eine innere Sicht, so ein inneres Gefühl. Was bin ich? Was mache ich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und wo zuckt es jetzt wirklich? Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Interview, das ich vor jetzt 10 Jahren oder so gegeben habe, bei damals noch KenFM, das war das da über mein Nichtkampfprinzip und so weiter, da habe ich Ken Jebsen damals gesagt, ich kann zum Beispiel, wenn ich mich konzentriere, meine Venen spüren. Ich kann die fühlen. Ich kann auch mein Herz fühlen. Einzeln. So, ich kann das machen. Also ich habe das gelernt. Jetzt habe ich eine bestimmte Sportart gelernt, wo man so etwas innerhalb von Meditation und so weiter auch lernt. Aber viele Menschen gehen so in dem Sinne nicht in sich und sagen, es zwickt genau dort, was habe ich da getan, was läuft da ab? Und gehen dann in sich und sagen, okay, vielleicht komme ich selbst drauf oder ich bin mein eigener Arzt. Also ich bin mein eigener intuitiver Arzt, nicht der richtige, aber nicht ein intuitiver Arzt und weiß, aha, da und da ist was. Ich spüre schon, da und da muss ich irgendwie hinschauen und irgendwas machen. Ja. Und ich bin der Überzeugung, dass die Antworten kommen, wenn man intensiv, also wenn man das lernt, nach innen zu gehen.
Ja, wenn man das lernt, nach innen zu gehen, dazu muss ich sagen, damit gehst du genau hinein in diese Thematik, die mich die letzten Jahre vor allem sehr beschäftigt, nämlich dieses Menschenbild, in dem wir uns befinden. Ja. Und das ist ein Menschenbild, ich würde jetzt so weit gehen und sagen, es ist das Menschenbild der Aufklärung, die uns sehr, sehr viel Technisches geschaffen hat, sehr, sehr viel technische Entwicklungen, aber eben auch einen Hang in Richtung, naja, wenn die Technik so toll ist, dann braucht es die Menschen ja auch nicht mehr. Also das heißt, die Endstufe sozusagen, die wir uns jetzt so langsam hinbewegen, diese transhumanistische Idee, würde ich tatsächlich mit der Aufklärung in Verbindung bringen. Also mit der Idee, dass wir das kognitive, rationale, das Denken in den Vordergrund bringen und das, was uns als Mensch aber eben auch ausmacht oder vielleicht sogar noch viel mehr ausmacht, nämlich das Irrationale, das Emotionale, die Verbindung zu uns, nicht die Abspaltung. Ich denke da an René Descartes, ich denke an die erkenntnistheoretischen Irrtümer des 18. Jahrhunderts. Also vor über 300 Jahren wurden da Aspekte in die Welt gesetzt, die wir offensichtlich so verinnerlicht haben, dass wir da über Generationen hinaus auch nicht mehr rauskommen und offensichtlich auch immer weiter reindriften in diesen, ich würde ihn nennen, reduktiven Materialismus. Also die Idee, dass Körper, Geist und Seele getrennt sind. Und nochmal, so wie ich es vorhin meinte, ich bin Arzt, ich bin als Arzt sozialisiert. Ich würde jetzt mal sagen asozialisiert. Nämlich, ich habe ein Medizinstudium durchgemacht, wo ich die Maschine Mensch gelernt habe. Von den ersten Anfängen des Studiums bis zum Ende ist es im Endeffekt nur um die Maschine Mensch gegangen. Da lernen wir die Anatomie, die Pathologie, Histologie, Biochemie, Physiologie, was auch immer. Aber wir lernen nicht den menschlichen Aspekt, den Menschen in seiner Ganzheit, der eben vor allem von unbewussten Konflikten getrieben wird, der dessen Bewusstsein nur ein Bruchteil dessen ist, was letzten Endes ihn ausmacht. Vielleicht erinnern sich so manche Zuhörerinnen und Zuhörer an dieses Eisbergbild, ja, wo sozusagen nur eine kleine Spitze des Eisbergs sichtbar ist, aber alles darunter ist nicht sichtbar. Triebe, Bedürfnisse, Glaube, Motivationen, Konflikte, Traumatisierungen, im tiefsten Inneren schlummern die und versuchen sich ständig in unserem Hier und Jetzt Wege zu schaffen, um unser Hier und Jetzt zu bestimmen. Und das ist aber weggekippt worden vor über 300 Jahren. Man ist diesen ganzen Bereich hat man weggemacht und hat sich gedacht, wir müssen dieses Bewusstsein, das Rationale, das Kognitive nutzen, um Natur zu verstehen, so, um sie zu erforschen. Und dann werden wir als Menschheit wesentlich weiterkommen. Und wir sind ja tatsächlich ziemlich weitergekommen. Es geht nicht darum, das jetzt wegzutun und zu sagen, es war alles ein Fehler. Das war es mit Sicherheit nicht. Aber ich würde sehr stark vermuten, dass wir das Wesentliche, das Sinnhafte und Bedeutungshafte unserer Existenz immer mehr in den Hintergrund schieben. Und wir sehen es an dieser Medizin, die uns tatsächlich weismachen will. Ich habe es immer in den Talks, die ich da im Servus TV hatte, Talk im Hangar während Corona, werde ich nie vergessen, wie ein Immunologe mir gegenüber sitzt und ich den frage, sagen Sie mal, Sie glauben doch nicht wirklich, dass die Impfung besser ist als das Immunsystem. Also wir sind doch mit einem natürlichen Immunsystem ausgestattet. Ja? Wie können Sie denn jetzt davon ausgehen, dass diese Impfung jetzt sozusagen besser ist als das, was mit dem wir auf die Welt gekommen sind über Millionen? Ja? Also ich meine, es ist doch vermessen, sowas zu behaupten. Und dann habe ich ihn, der hat mich einfach angeguckt, als ob ich vom anderen Stern wäre. Also das ist gar nicht mehr deren Welt. Ja? Deren Welt ist die Technisierung des Menschen. Und wenn dann sowas stattfindet, und deswegen sage ich auch gar nicht, das sind für mich, ich habe von Beginn an nicht gemeint, habe ich nicht geglaubt, dass Corona ungefährlich ist. Ich glaube, es ist total ziemlich gefährlich, und zwar eben für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die man auch durchaus schützen sollte, weil die sind in Gefahr. Zumindest mal von den ersten Corona-Typen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber die Heilung auf eine Spritze zu setzen, auf eine Impfung zu setzen, die dann, wir wissen, dass es keine Impfung gewesen ist, sondern ein Genexperiment oder eine genetische Sache da gewesen ist, war in dem im alten Sinne, im alten Sprachjargon keine Impfung gewesen. Dass man also die Technokratie über die Funktionsfähigkeit des Menschen setzt, über die Selbstheilungskräfte setzt, das ist eigentlich schon, wenn man so sagt, Blasphemie, das ist eigentlich schon der Irrtum.
Weil das ist Reduktionismus.
Unterstützt mal, Unterstützung gibt, sondern indem man sagt, ist scheißegal, das Immunsystem, das kennen wir jetzt mal nicht. Wir bauen jetzt einen Ferrari dafür und der kommt jetzt in deinen Körper und der beschleunigt alles und macht alles wieder richtig.
Ja, das ist wie, wenn wir sagen würden, Flugzeuge sind besser wie Vögel.
Ja, genau.
Na, das werden sie niemals sein.
Genau.
Weil das sind Anpassungsprozesse, die Natur immer wieder über viele, viele Millionen Jahre hatte. Also das kann man nicht, wie soll das gehen? Das eine ist komplex, das andere ist linear.
Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, was du da gebracht hast mit dem Flugzeug und den Vögeln, weil die Vögel steuern sich von innen nach außen. Also die steuern sich von innen.
Selbstorganisierende Prozesse.
Genau, selbstorganisierende Prozesse durch Windhauch, durch Blick und was auch immer alles und sehen eine Maus da unten stürzen ab, machen sofort dies und so weiter. Aber ein Flugzeug, das muss richtig gesteuert werden und das kann nicht einfach so runterstürzen und so und so weiter. Jagdbomber können das, also die U-2-Bomber und so weiter, die können fantastische Dinge oder die F-16 und so weiter, die können schon, aber die sind trotzdem nicht so gut wie mein Mäusebussard da oben am Himmel, den ich in meinem Garten sehe und der dann Sachen macht, der macht sofort eine Kehrtwende. Also die drehen sich in der Luft so und fliegen sofort, also ich habe noch nie ein Flugzeug gesehen, UFOs, die sollen sowas können, aber ein richtiges Flugzeug kann das nicht.
Aber wie gesagt, es geht noch einen Schritt weiter. Es geht darum, dass diese Medizin eben nicht nur gemeint hat, die Impfung sei sozusagen besser als das natürliche Immunsystem oder man könnte es verbessern und optimieren, ja, sondern und jetzt komme ich wieder auf den Gedanken, den ich vorhin sagen wollte, sie hat auch höher komplexe Aspekte unseres Seins ausgegrenzt. Also sie hat uns reduziert zu Körper. Denn das Immunsystem an sich ist ja auch nicht alles, was unser unsere Abwehr betrifft. Wir sind ja auch Psyche. Wir sind Soziales. Wir sind als Menschen ja viel mehr als nur körperlich-biologisches. Und das ist das, was ich in diesen Runden natürlich auch immer wieder reinbrachte und sagte, wenn wir wollen, dass es unser Immunsystem, unser biologisches Immunsystem geschützt wird und gut arbeiten kann, und zwar wirklich gut arbeiten kann in so einer Situation, und sozusagen wir aus alten Menschen kurzfristig auch ein paar junge Menschen machen wollen, das geht nämlich, indem wir diesen Menschen Beziehung geben und indem wir sie in eine sinnhafte Welt bringen, indem wir ihnen Bedeutung geben, indem wir sie nicht wegsperren in Altersheime und sie dort verrotten lassen in so einer Zeit, sondern indem wir sie lieben und ihnen das mitgeben. Weil wir wissen aus der Psychoneuroimmunologie, du hattest es am Anfang auch angesprochen, wir wissen, dass genau diese Faktoren, exakt jene Immunfaktoren biologisch stärken, also das zelluläre Immunsystem, die natürlichen Killerzellen, die T-Lymphozyten, die werden durch positive Lebenserfahrungen gestärkt. Das heißt, ein alter Mensch mit einem vielleicht ein bisschen schlechteren Immunsystem und deswegen auch gefährdeter bei Covid, der kann sein Immunsystem tatsächlich in einen Zustand bringen über geistig-seelische, soziale Aktivität, dass es jünger wird und dass er sozusagen ein paar Jahrzehnte runterrutscht in dieser Zeit und sich fitter fühlt und auch fitter ist und eben in eine Altersrange gerät, die ja während Corona nicht gefährdet waren. Das hatte man uns ja vorgemacht, dass die so gefährdet waren. Man hat ja gesagt, Kinder können, ja selbst Embryos können an diesem Coronavirus sterben und deswegen müssen sich Schwangere impfen lassen. Kinder, Jugendliche, wenn du mich fragst, was war die Mortalität, also die Todesrate bei Kindern, dann sind wir im 0,000000-Bereich. Ja, also das ist so verschwindend gewesen. Und es waren natürlich dann Kinder, die durchaus auch vorerkrankt waren, schwere Immunstörungen hatten. Die hat man da alle reingezählt, um ja wirklich flächendeckend alle zu impfen und auch eine Berechtigung dafür zu bekommen, eine medizinische. Ist natürlich völliger Unsinn gewesen. Also ab einer bestimmten Altersbereich ist es einfach, bis zu einem bestimmten Altersbereich ist es ungefährlich, dieses Virus gewesen, wirklich ungefährlich gewesen. Und wir können, wie gesagt, alte Menschen über Beziehung und Soziales, Hugging, wir wissen aus der Forschung, wenn du Menschen umarmst, sie ganz tief umarmst und sie hältst, dann steigt das Immunsystem. Und zwar genau in den Bereichen, wo wir gegen ein Virus vorgehen, gegen ein Coronavirus vorgehen. Das ist unglaublich. Ja, was hat man mit uns getan? Man hat eigentlich genau das Gegenteil von dem. Man hat uns die Selbstverantwortung genommen, die Selbstwirksamkeit genommen. Man hat uns Beziehung, Hugging, soziale Nähe, Liebe, Bedeutung genommen und entzogen und hat uns in einen Zustand versetzt, wo das Immunsystem tatsächlich nicht mehr gut funktioniert. Und dann hat man geimpft. Also genauso aus psychoneurologischer Sicht eine Katastrophe, ein Desaster, ein medizinisches Desaster. Warum? Weil eben Schulmediziner Maschinenmediziner sind.
Ja, sie sind am Körper manifestiert und das Körperliche sehen sie. Und das, was man bisher körperlich gemessen gesehen, durch Mikroskop und so weiter, das versuchen sie als Ganzheit zu betrachten. Und dabei bleibt ein wesentlicher Teil unsichtbar. Und die Psychoneuroimmunologie, wie du sie praktizierst, zeigt uns das Unsichtbare als Teil des Ganzen. Und sagt, dass das Unsichtbare mitwirkt und das ist outgesourced worden von der materiellen Medizin.
Genau.
Ich halte die Medizin auch nicht für grundübel schlecht. Ich habe zum Beispiel allergisches Asthma. Jetzt, das kommt in ein paar Wochen, habe ich das wieder. Da bin ich froh, wenn ich mein Spray habe und das wieder. So, jetzt mögen die richtigen Gründe in mir drin liegen. Das weiß ich aber nicht. Dazu brauche ich jemanden, der das wüsste. So zum Beispiel. Ne?
Also der Psychoneurologe würde dir sagen, dass durchaus Prägungen, Konfliktaspekte dazu führen können bei dir, dass du in einer immunologischen Situation dich befindest, dass das Immunsystem so verschoben ist, dass es bei Allergien leichter aktiviert werden kann und getriggert werden kann. Also das ist durchaus auch über chronischen Stress erklärbar. Da müsste man aber rangehen, natürlich an deine Person, an deinen Hintergrund, auch an soziale Genetik. Denn wahrscheinlich wird jemand aus deiner Familie, Eltern, so etwas schon einmal gehabt haben. Also das sind Modelle, die da auch übergeben werden, biopsychosoziale Modelle. Und es eben, wie gesagt, immer nur biologisch zu sehen und zu sagen, es ist der Körper. Und da können wir auch nur mit Medikamenten was machen, die ja teils auch wirksam sind, aber nicht kausal wirksam sind. Das heißt, du wirst jedes Jahr erneut in dein Thema reinrutschen und wirst jedes Jahr erneut diese Mittelchen nehmen müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da würde ich es ja auch, ich meine, es gibt ja noch schönere Beispiele. Zum Beispiel das Beispiel, dass ich mir jetzt zwei neue Linsen einsetzen habe lassen.
In den Augen?
Ja, genau. Das waren 5 Minuten Operation. Ich habe trübe Augen gehabt. Ich habe einfach nur ganz schlecht gesehen. Und die haben mir neue Linsen eingesetzt. Mensch, sensationell. Das ist eine technische Medizin, die da kann ich nur auf die Knie gehen, vor Hochachtung. Aber dass diese technische Medizin meint, sie könne auch chronische Erkrankungen entsprechend heilen und behandeln, das ist einfach ein Unsinn.
Das sehe ich ja an mir selbst, dass das nicht klappt. Ich habe das seit meinem 14. Lebensjahr. Also das schleppe ich jetzt 50 Jahre fast mit mir rum. Also, und habe das so ganz pünktlich, Gongschlag, jetzt hast du und so. Also die heilen mich nicht, die arbeiten am Symptom.
Am Symptom und auch am Maschinensystem.
Ja.
Also insofern stimmt's.
Ja.
Sie halten sich innerlich aufrecht. Ich würde das als eine Scheinrealität betrachten. Das ist wie ein, ich sage das Beispiel immer, das ist wie ein Verliebter. Wenn du einen Verliebten, du hast einen guten Freund und sagst ihm, du pass mal auf, du bist jetzt verknallt in eine Frau, aber ich kenne, da ich habe Zahlen und Fakten, ja, denk an Corona, ich habe Zahlen und Fakten, die ganz klar sagen, die Frau, die will an dein Geld, die cheatet und die ist ganz schlimm für dich, du bist mein bester Freund, ich möchte, dass du von der die Finger lässt. Dann wird er sagen, nö, ganz sicher nicht. Der wird natürlich in seiner Scheinrealität, in seiner irrationalen Welt, in der er sich befindet, er ist verliebt. Da wird dann Teufel tun, diese Frau zu verlassen, weil rationale Gründe dagegen sprechen, dass er mit dieser Frau zusammenbleibt. Nein, er bleibt in seiner Scheinrealität und wird argumentieren, und zwar ziemlich clever, warum er mit dieser Frau zusammenbleibt. Und wenn du ein drittes Mal zu ihm hingehst und ihm sagst, du pass mal auf, jetzt habe ich ein Video, das möchte ich dir zeigen, dann wird er dir das Handy aus der Hand schlagen und wird dir sagen, du Schwein, ich habe immer schon gewusst, dass du überhaupt nicht mein Freund bist. Und wenn du mir ein viertes Mal kommst, dann gehe ich zur Polizei und die werden dich ins Gefängnis sperren. Und das werde ich denen auch klar machen, warum du ins Gefängnis gehörst, weil du es gefährlich für die Leute da draußen, weil was du mit mir machst, das machst du sicher auch mit anderen, du bist gefährlich. Und damit sind wir in der Paramoral. Wir sind in der Paralogik und der Paramoral. Und das sind scheinrealistische Charakteristika, in die Menschen hineingehen, wenn sie irrational aufgeheizt sind. Das kannst du mit Verliebten machen, das kannst du auch mit Angst machen und mit Panik. Das heißt, Menschen, die du in Angst versetzt, die werden auch beginnen, wie wir gesehen haben in den letzten Jahren, in einer Scheinrealität sich zu bewegen und dir nichts vormachen und zu versuchen, sozusagen das alles zu rechtfertigen, was da draußen jetzt gerade alles gemacht wird. Und die Schulmedizin ist in einer Riesenscheinrealität. Sie glaubt tatsächlich, alles erklären zu können, über materielle Aspekte. Sie glaubt tatsächlich, den Menschen zu verstehen und zu erklären, indem sie die kleinsten Zellen und Moleküle analysiert und sich auch eigene Journals geschaffen hat, die auch besonders, je tiefer du gegangen bist, desto höher sind die Impact-Faktoren, die du bei den Zeitschriften veröffentlicht hast. Also deswegen finde ich es spannend, was Trump und Kennedy gerade in Amerika machen, indem sie diese Journals versuchen zu reduzieren und zu sagen, also da solltet ihr nicht mehr veröffentlichen, weil das ist offensichtlich eine industriell gesponserte Scheinrealität, in der sich die Leute da verloren haben, die Wissenschaftler, und wir möchten das jetzt anders. Wir möchten da jetzt eine Änderung. Mal sehen, was für eine Änderung das wird, bin ich ein bisschen in Zweifel, ob das nur zum Guten ist, aber es ist zumindest so, dass diese pseudorealistischen, scheinrealistischen medizinischen Bereiche mal durchforstet werden und man sich mal fragt, was ist da eigentlich passiert.
Diese medizinische Pseudorealität, die ist im Grunde genommen, sagen wir so, daneben gibt es eine weitere Straße. Und diese Straße ist ein großer Klingelbeutel. Der klingelt ständig. Und der sagt zu dem Arzt, mein Sohn ist gerade beim Abi, wenn er das schafft, kriegt er einen Dreier, habe ich ihm versprochen. Oh, jetzt kommen die Klienten. Ah, jetzt hat er das. Ah, das bringt halt so und so viel. Ich weiß, weil ich mit Psychologen zusammenarbeite. Also zusammengearbeitet habe. Ich habe dann gehört, Hameln, Gewaltstraftäter, Psychologie und so weiter. Und daher kenne ich einige Dinge, die mir auch offenbart haben. Ja, so ist das jetzt und so mache ich das jetzt und so weiter. Wo ich dachte, das kannst du doch nicht machen. Und die, doch, das geht schon. Wir müssen erstmal so und dann so. Und dann, im Endeffekt mache ich schon richtig, aber erstmal muss ich so und so und so.
Aber pass auf, damit erweiterst du die Scheinrealität der Mediziner. Nämlich eigentlich erweiterst du sie ja in den Industriekomplex. Du erweiterst sie in den psychologischen Materialismus.
Ja.
Also in den Konsumismus. Du erweiterst diese Scheinrealität, ja, die kann sich ja durchaus auch mit dieser Welt ganz gut vertragen, indem diese parasitären Strukturen ja durchaus, wie wir gesehen haben in den letzten Jahren, eine Menge verdienen können, wenn wir den Menschen nicht als Mensch sehen, sondern wenn wir den Menschen als Maschine sehen. Dann wird getestet und dann werden Testzentren aufgebaut und dann werden Impfstraßen eingerichtet. Das ist ja auch alles mechanistisch, ja, also so diese Impfstraßen, wenn ich das so hörte, ja, da denke ich mir, Wahnsinn, da gehen die in Fließbandaktionen, werden Menschen geimpft, das ist alles materialistisch, das hat alles etwas mit einer eigentlich materialisierten Medizin und auch kapitalisierten Medizin zu tun. Das ist eine riesige Scheinrealität, das ist eine riesen Scheinrealität. Wenn du heute einen Arzt hingehen würdest und sagen würdest, pass mal auf, ist dir das eigentlich klar, dass du in so einem reduktiv materialistischen Scheinrealität dich befindest, dann wird er sagen, ja, also, Entschuldigung, ich will mein Haus abzahlen. Wie kommst du dazu hier? Ich kann doch hier nicht Zeit, dem Patienten mehr Zeit geben, als ich habe. Das wird mir ja nicht vergütet. Ja, wie kommst du dazu mit so einer idiotischen, du Sozialist, du, ja? Kommunist bist du.
Ja, genau.
Kommunist. Aber klar, Kommunist. Das sind ja alles dann Kommunisten. Ja.
Naja.
Also das ist ja wirklich, also die, das sind dann die, da wird es paramoralisch. Ja, dann schicken sie die Polizei auf den Hals, weil du irgendwie so ein kleiner Querdenker bist.
Die, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, die, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die Liste heißt. Es gab nach der Corona-Zeit, hat man festgestellt, gab es über 100 neue Milliardäre. Über 100. Mhm. Das ist, also das zeigt ja, dass es eine Straße neben dieser Pseudorealität gibt, die sehr angenehm ist für bestimmte Leute. Aber ich will jetzt nicht da rein im Sinne von, jetzt reden wir über diese Systeme, wir wissen, dass die da sind. Es ist halt, ne, korrumpierbar ist der Mensch und ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn mir Angebote gemacht werden würden, die astronomisch wären. Ich habe keine Ahnung. Der Mensch ist fehlbar.
Ja, ich kann dir nur sagen, für mich ist eine Aufarbeitung, dass die Ärzte, die am Elend der Menschen in den letzten Jahren verdient haben im Zusammenhang mit Corona, sowohl was Tests betrifft und Info betrifft, die haben das Geld zurückzuzahlen. Das ist für mich Aufarbeitung. Das ist für mich eine Aufarbeitung innerhalb unseres sozialen Systems. Mhm. Die haben sich am Menschen vergangen. Und die haben das zu zahlen. Das ist für mich weit über das hinausgehend, kann ich ganz klar sagen. Also diejenigen, die hier wirklich ihre goldenen Nasen verdient haben und ihre Ferraris und ihre Häuser, und das haben sie, das haben viele Kollegen, haben unglaublich viel Geld verdient. Da würde ich sagen, ihr habt das Geld zurückzugeben. Und dann sind wir in der Aufarbeitung. Das ist die Aufarbeitung, die ich mir jetzt mal wünschen würde. Ja? Nee, weil das andere werden sie eh nicht verstehen. Aber dort, wo es weh tut, und ich will sie ja nicht ins Gefängnis stecken oder was auch immer, das wäre ja anmaßend. Aber ich finde, dass sie das zurückgeben sollen. Das wäre mal was.
Das könnte in einen Fonds für die Leute, die jetzt Nebenwirkungen haben, reinfließen. Und dann könnte man da was mitmachen. Das wäre mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Summe,
ja,
wenn man das zusammenrechnet.
Naja, wir können natürlich auch schon einen Schritt höher gehen, natürlich, weil die werden dann anfangen, naja, aber die Industrie hat mir das ja gegeben und so weiter. Dann hätten wir so einen richtigen Aufstand vielleicht der Mediziner, damit sie ihr Geld eben nicht zurückgeben müssen. Dann würde die Pharmaindustrie ein Thema kriegen. Also wer weiß, wohin das uns dann führen würde. Aber ich würde dort ansetzen, wenn es um Aufarbeitung geht.
Mhm. Warum ist es aus deiner Sicht so schwierig, dass die Menschen anfangen, ich will jetzt gar nicht so sehr die Mediziner sagen, Mediziner gehören halt dazu, sind ja auch die Menschen.
Ja.
Warum akzeptieren wir in der Gesellschaft so ein halblahmes Weltbild über Gesundheit? Und warum definieren wir uns über diese Krankheitsbilder? Also viele Menschen definieren sich nicht über Gesundheit, sondern über Krankheit. Und das System definiert sich über Krankheit. Jetzt heißt es ja Gesundheitskasse. Es hieß aber lange Zeit Krankenkasse.
Ja.
Ne? Und jetzt fangen die an mit Gesundheitskasse, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Wort, das die da drauf stempeln. Die meinen es aber nicht so. Denn Fakt ist, ein Arzt oder die Medizin an sich verdient nicht an der Gesundheit der Menschen, sondern verdient an der Krankheit. Also wenn ein Mensch in einer bestimmten Situation immer nur krank ist, nicht? Falsches Essen, falsches Leben und so weiter, dann kann man viel Kasse damit machen. Dann hat man immer ein volles Patientenbuch.
Das ist richtig, aber da würde ich tatsächlich eine zweite Seite aufmachen. Also dass dieses System parasitär an Materiellem interessiert ist und das zu Geld machen möchte und an Krankheit verdient. Und weil, wie gesagt, an Gesundheit wirst du nicht viel verdienen als Arzt und an Prävention genauso nicht, weil damit sägst du dir den Ast ab, den du brauchst für deine berufliche Entwicklung. Aber ich würde einen Schritt weitergehen. Ich bin ja auch Psychotherapeut, ärztlicher Psychotherapeut, und würde sagen, und da sind wir ein Stück weit bei dem Ausgangspunkt von vorhin, wo es um diese Frage geht, na, eigentlich müssten wir doch alle zunächst mal uns an der eigenen Nase fassen und uns die Frage stellen, warum sind wir eigentlich in dem drin und was können wir denn als Einzelperson tatsächlich tun, um das zu verändern? Und da würde ich sagen, in dieser Rechnung, da müssen wir den Patienten hineintun. Also wenn jemand krank ist, weil du es gerade gesagt hast, die sind ja fast schon froh, krank zu sein. Ja, also das ist ja ihr Kennzeichen. Ja? Je älter sie werden, desto stolzer sind sie auf ihre Krankheiten. Das sind ja wie Helden in unserer Gesellschaft, die ihre Wunden davon getragen haben. Und jetzt, ja. Aber im Endeffekt, glaube ich, geht es eher in Richtung einer Kompromissbildung. Wir würden das als Psychodynamiker, Tiefenpsychologen als Kompromissbildungen nennen. Sie sind so fertig in Wirklichkeit und können auch aus der Gesellschaft nicht einfach so ausscheiden. Also stell dir mal vor, jemand, der leistet und ein völlig überzogenes, narzisstisches Weltbild hat in Richtung, er muss unglaublich viel tun und wird es nie erreichen. Das sind die Leute, die einen Erfolg haben, aber gar nicht froh sein können, dass sie erfolgreich sind, sondern müssen noch mal eins draufsetzen. Das ist uferlos. Das könnte aber ein bisschen mit dem Kapitalismus, mit dem endlosen Wachstum. Ich frage mich ganz, warum ist so ein System eigentlich immer am Wachsen? Das ist schon allein schon krank, wenn man immer davon redet, das muss wachsen und wachsen und wachsen. Wo wachsen denn die eigentlich? Ja? Und ähnlich ist es für mich beim kranken Narzissten, bei jemandem, der in einem Leistungskontext eingebunden ist. Und das wird ja übrigens von unserer Gesellschaft geliebt. Ja? Also wir sprechen ja hier nicht von einem Suchtkranken, von einem Workaholic, sondern das ist ja eine Sucht, die super akzeptiert wird in unserer Gesellschaft. Wenn dieser Mensch aber irgendwann mal nicht mehr kann, weil er tatsächlich spürt, die Leistung geht nicht mehr, kann er nicht mehr bringen, ja? Dann wählt er einen Kompromiss, nämlich die Krankheit. Und diese Krankheit wird ihm die Möglichkeit geben, auszusteigen aus seinem Leistungswahnsinn, aber mit der Rechtfertigung, ich bin ja krank geworden. Ich könnte ja, wenn ich gesund wäre. Und jetzt trifft dieser Patient auf einen Arzt, der ihm sagen möchte, weißt du was, das wahre Problem, das du hast, ist ja dein Narzissmus. Und das wahre Problem ist ja, wo du herkommst. Und dass es nur Liebe gab für Leistung. Und nur Liebe gab, wenn du Erfolg vorweisen kannst. Ja, glaubst du tatsächlich, da wird das dann dem Arzt sagen, ja, stimmt, dann muss ich mich jetzt mal mit mir auseinandersetzen, mit meinen Traumatisierungen und Konflikten der Vergangenheit, damit ich meine Schmerzen wegkriege, die ich ständig habe im Rücken. Oder meine ganzen sonstigen Unfälle, die ich habe oder was auch immer ich habe, damit ich krank bleiben darf. Ja, damit die Gesellschaft mich auch tatsächlich, ich eine Art Rechtfertigung habe dafür, dass ich nicht mehr an diesem Wahnsinn teilhaben muss. Nein, die beiden werden sich unter dem Tisch die Hand geben. Wir nennen das Kollusion. Und der Arzt wird, der keine Ahnung von Psyche hat und keine Ahnung von Stress, die sagen zwar immer, die sind alle gestresst, die anderen, ja, aber die wissen ja gar nicht, was ein Stressor ist. Die wissen ja gar nicht, was sind emotionale, tiefgehende Stressoren, die Menschen tatsächlich in die Krankheit treiben. Das wissen die Ärzte ja nicht. Haben sie ja nicht gelernt. Das werfe ich ihnen ja auch gar nicht vor. Sie sind ja aus dem Studium gekommen, das sie für Maschinen bereit gemacht hat, aber nicht für Menschen. Also das heißt, wenn die von Psyche reden, dann reden sie auch abfällig von Psyche. Das ist ja so die allerletzte Ding, ja. Also von Psyche, mit Krankheiten haben wir mit Psyche nichts zu tun. Ja? Kausal ist die Genetik und wird sie bleiben, ja? Ganz klar. Und die Genetik können wir aber nicht verändern. Also schütteln die sich unterm Tisch die Hand. Ich habe keine Ahnung von Psyche und der andere, der Patient, will nichts von Ahnung von Psyche haben, weil das würde ja bedeuten, er müsste sich verändern, müsste seine Konflikte aufarbeiten. Und so wird das System in die nächste Generation gehen. Ganz, ganz bestimmt. Jetzt kommt euch die große Frage, wie ändern wir das jetzt? Weil jetzt wird es spannend, oder? Wie kann man denn so eine Kollusion aufarbeiten? Weil, wie gesagt, der Patient ist mitbeteiligt an diesem System. Er ist mitbeteiligt am Krankensystem. Er ist mitbeteiligt an, das ist nicht richtig zu sagen, der arme Mensch, der krank wird. Oder er ist so arm, der kommt in so eine falsche Welt. Nee, der hat die Welt selber gemacht. Er ist Teil davon. Er ist ein wesentlicher Mitspieler in dem Ganzen. Und da, deswegen finde ich, ist es immer fair, beide Parteien zu sehen. Sowohl die Medizin, die schwerst profitiert von diesem, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Patient. Der profitiert auch. Er profitiert unbewusst. Ist unglaublich, wenn man sich das denkt, oder? Wie geht's das, dass jemand Schmerzen akzeptiert? Ja. Die akzeptieren die Schmerzen. Die finden, das sind auch ihre Trophäen. Das sind ihre Leistungsgesellschaftstrophäen, die sie vor sich her sehen und können gerne auch einen Herzinfarkt mal gehabt haben. Irgendwann ist er dann auch überwunden und sagen sie, Mensch, boah, wie muss ich gearbeitet haben. Also da sind wir drin. Das ist der Materialismus, das ist der reduktive Materialismus. Und wie knacken wir den? Das ist ein dickes Ding. Also, wie gesagt, ich plädiere für eine neue Aufklärung.
Jeder Mensch einzeln muss das ja knacken wollen. Er muss es wollen. Das ist eigentlich das Schwierige für die meisten Menschen. Mhm. Die meisten Menschen sind ja gefangen in diesem System und in diesen Weltbildern und diesen Vorstellungen von, wenn ich aber krank bin, dann gibt es die Fürsorge, dann wird sich gekümmert um mich, dann gibt es eine Erleichterung für mich.
Und deswegen gibt es auch das Gefängnis.
Menschen auch über Krankheiten und sagen am Ende, ja, weil das erlebe ich auch häufig, Leute sind 63, 62, ich will früher in Rente gehen, jetzt mache ich nochmal richtig einen auf krank, jetzt gehe ich dahin und hierhin und viele produzieren das auch und die Ärzte machen das dann auch und dann geht der Mensch früher in Rente und verklärt sich aber auch über seine Krankheit. Nicht über seine Verantwortung oder Verantwortungslosigkeit oder zu wenig Verantwortung, das mit sich hat machen lassen, weswegen er ja krank geworden ist. Also die Krankheit ist oft auch real, ist oft auch eine reale Krankheit, es wird nicht gespielt oder so, wird nur verstärkt, damit man schneller raus kann, aber so etwas gibt es auch. Aber dann wird sich über die Krankheit halt auch verklärt. Und wir müssen aus diesem Weltbild raus.
Ja, genau, aber ich würde den wenigsten unterstellen, dass sie das bewusst machen. Also ich glaube nicht, dass es in der Natur des Menschen liegt, nicht arbeiten zu wollen oder nicht eine Selbstverwirklichung anzustreben oder einfach tätig zu sein, Sinnhaftes zu machen, was auch immer. Ja? Also da hätte ich jetzt, würde ich jetzt eher sagen, das wird ganz wenige betreffen, die selbst dann wieder ein Thema haben, dass man vielleicht auch, dem man helfen müsste, dass sie Sinn finden, auch in Arbeit Sinn finden. Also ich würde das eher als Aufgabe sehen, auch therapeutisch als Aufgabe des Staates, die Menschen dorthin zu bringen, ihnen eine Sinnhaftigkeit auch in ihrer Arbeit wieder zu bieten. Es gibt ja wahnsinnig viele unsinnige Tätigkeiten. Die sind so dämlich, dass die Leute wie Automaten nur mehr in ihren Arbeitskontexten sich bewegen und froh sind, dass sie nach Hause kommen. Oder heim sind sie dann erneut mit Sinnlosigkeit konfrontiert, weil das ganze Leben ist sinnlos und bedeutungslos geworden. Also das halte ich für ein Riesenthema, ein Riesenproblem und sehr angstschürend. Isolation, Bedeutungslosigkeit, Sinnlosigkeit des Lebens, Automatentum, Isolation. Das sind so Aspekte, wo ich mir denke, das ist die Brutstätte für Angst. Das ist die Brut, dann kannst du das Zündholz reinwerfen in so eine Menge und kannst sie entfachen und kannst durchaus durch ein Virus sowas hervorrufen, was wir gesehen haben jetzt in letzter Zeit. Oder auch, brauchen nur 80 Jahre zurückzudenken, haben sie es auch schon mal gemacht. Da ging das auch, das Spiel, und haben viele Menschen waren in Angst, in Wirtschaftsängsten, in Hass gegen Rassen. Das hat man auch gut schüren können. Das war lang vor den Nazis, wurde schon Rassenhygiene betrieben. Das war Weimarer Zeit, war schon um die Jahrhundertwende ein Thema. Also diese mechanistische Idee der Medizin, die Rassenbiologie oder auch die Virenbiologie, sind ja alles Aspekte einer kaputten Medizin und eines Mechanismus in der Medizin. Und deswegen wundert mich das auch nicht. Und über sowas kriegst du die Leute in das, was du auch vorhin gemeint hast, mit die sind nicht mehr ganzheitlich unterwegs. Die sind ja dieser Dualismus des René Descartes, die Trennung Körper, Geist und Seele, die Mechanisierung des Lebens, die Materialisierung, der Transhumanismus, das schafft ja auch, dass du dich nicht mehr wahrnimmst. Also du bist ja auch nicht mehr eins. Das heißt, diese ganze Kultur, die westliche Kultur, die Sozialisation, diese Ideologisierung eigentlich, in die wir sind, in dieses mechanistische Menschenbild, schafft ja auch, dass wir uns verlieren. Es ist ja tatsächlich, es geht ja bis in uns hinein. Die Selbstwahrnehmung funktioniert nicht mehr. So wie du vorhin wunderbar gesagt hast, du kannst Venen spüren. Ja, wir wissen aus der Psychoneurologie nicht nur, dass Stress das Immunsystem so kaputt machen kann, dass es gegen Viren nicht mehr vorgehen kann, sondern wir wissen umgekehrt, dass das Immunsystem ständig in uns patrouilliert. Also man sagt auch, eine zellständige Synapse ist. Also das heißt, die Immunzellen sind ständig dran zu gucken, was ist im Organismus nicht so richtig, was stimmt da nicht. Gibt es da entartete Zellen, die wir wegmachen müssen, oder virusinfizierte Zellen, die wir wegmachen müssen? Und wenn die das gefunden haben und auch zerstört haben, dann ist das nicht ein in sich abgeschlossener Prozess, sondern die Immunzellen stehen mit dem Gehirn in Verbindung. Das heißt, die melden ständig zurück ans Gehirn, ich habe da gerade das gemacht, habe das gemacht, habe das gemacht. Das heißt, wenn wir gut, und damit wird es psychisch manifest. Alles, was im Gehirn ankommt, wird ja psychisch manifest. Ja? Es dümpelt ja nicht neuronal dahin, sondern wir erleben das, was das Immunsystem tut. Und je mehr wir mit uns in Verbindung stehen, desto mehr können wir eigentlich eine Art Früherkennung laufen lassen. So im Sinne von, ich spüre mich, dass mein Immunsystem ein bisschen mehr tut als normal. Es hat offensichtlich mehr entartete Zellen geraten. Oder es ist schwächer und hat mehr Probleme, mit diesen entarteten Zellen umzugehen. Das müssten wir eigentlich alle spüren. Wir haben es nur verlernt zu spüren. Wir verlassen uns auf die Früherkennungsmethoden der technischen Medizin, die ja längst zu spät sind. Weil wenn die was finden, dann ist es ja schon so weit. Aber wir hätten ja das Zeug dazu, in uns diesen sechsten Sinn zu bedienen und tatsächlich das, was in uns als Gegner existiert, auch wahrzunehmen und uns entsprechend danach zu verhalten. Weil wenn wir spüren, dass wir ein bisschen müder sind als normal, ein bisschen erschöpfter sind als normal, dann würden wir beginnen, uns ein bisschen mehr zu regenerieren und mehr in einen Zustand zu versetzen, wo wir uns ein bisschen ausruhen und unserem Immunsystem die Energie wiedergeben, damit es gegen diese Zellen vorgehen kann. Aber wenn wir uns verlieren, wenn wir dualistisch auseinanderdriften als Mensch, und zusätzlich auch noch meinen, naja, das, was da unten ist, ist das Wichtigste und nicht, was das da oben ist, ist das Wichtigste, nämlich meine Psyche und meine sozialen Beziehungen, dann sind wir verloren. Wir sind als Automaten verloren und werden früh krank werden, weil wir die Warnsignale übersehen haben, die uns der Organismus ständig gibt. Und die Medizin ist auch so geartet, dass sie die Warnsignale wegmacht. Die ist ja nicht darauf aus, die Warnsignale zu lesen, ganzheitlich. Eine Medizin ist darauf aus, die Schmerzen zu beseitigen, wenn du als Klient und Patient kommst. Und nicht zu hinterfragen, warum hast du Schmerzen. Und zwar so zu hinterfragen, nicht, wo hast du dir jetzt gerade ein Holz eingezogen, sondern zu fragen, wer bist du eigentlich, dass du heute jetzt kommst mit deinen Schmerzen, die so schlimm sind, dass du von mir unbedingt schnell eine instrumentelle Hilfe willst. Und ich gebe sie dir auch. Ich will dich nicht leiden lassen. Aber du sollst dir schon darüber klar sein, dass du in einem Leidensprozess bist, der ständig von mir abverlangt, dass ich dir dieses Warnsignal wegmache. Also dir sollte klar sein, dass du selber jetzt daran beteiligt bist, dass du deine Krankheit chronifizierst und ich dir auch dabei helfe. Und das parasitäre Industriesystem im Hintergrund freut sich bei jedem Mal, wenn das Warnsignal weggemacht wurde, weil es davon ausgeht, dass es wiederkommen wird. Und es wird schlimmer wiederkommen. Es wird so lange wiederkommen, bis du tot bist. Das ist das System, in dem wir drinnen sind. Und das ist die Gefahr dieses schulmedizinischen Materialismus, das im Endeffekt mehr Krankheit produziert als wegmacht. Und in der Psychotherapie sind wir auch schon so weit. Ich denke da an die Verhaltenstherapie.
Ist mir auch so, ja.
Die Verhaltenstherapie ist für mich ein mechanistisches Pendant zur Schulmedizin. Denn eine Verhaltenstherapie will Symptome wegmachen.
Genau.
Die schickt dich mit einer Begleitperson einen Flieger, damit du deine Flugängste beseitigst. Das ist nichts anderes als Symptom kaschieren und wegmachen. Aber die Frage, warum gehst du nicht in den Flieger rein? Warum hast du so viel Angst, dass du nicht fliegst? Das wird nicht hinterfragt. Hast du Angst, dich in die Freiheit zu gehen? Ein anderes Land zu sehen? Hast du Angst, Sicherheit zu verlieren? Von wo kommst du eigentlich her? Hast du schon mal erlebt, Sicherheit zu verlieren? Und dann werden wir bald mal dazu stoßen, wie die Mama oder der Papa mit dem Kind umgegangen sind und eine unsichere Bindung dem Menschen gegeben haben. Und immer mal wird das dann manifest und das zeigt sich dann in der Flugangst. Aber die Flugangst einfach wegmachen ist nicht das Ziel, sondern letzten Endes im Menschen die Beziehung wiedergeben und die Sicherheit wieder zurückgeben. Und das ist eben leider Gottes notwendig über eine langfristige Psychotherapie. Deswegen sind die Menschen lange in Therapie, die wirklich geheilt werden.
Ja. Oft ist es Verlassenheitsangst, weswegen ich nicht da oder da hingehe. Genau. Also ich hatte das. Ich hatte also nicht mit dem Flieger, sondern ich hatte das, sobald ich in Großstädten fuhr und Vorträge machte und so. Sobald ich da drin war und habe mich verfahren, da war ich im Blackout fast. Ich dachte, ich komme nie wieder nach Hause.
Ja.
Also ich, so heute ist es weg. Es ist komplett weg. Es ist komplett weg, weil ich oft genug in diesen Städten war und mich auch diese mir auch diese Frage gestellt habe und selber dahinter kam, dass es mit meinen Verlustängsten aus der Kindheit zu tun hatte. Genau. Das kann nur daher kommen, habe ich mir so. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und peu à peu immer wieder rein. Dann ist manchmal meine Frau gefahren und so. Und dann jetzt stell dich den Ängsten und gucke wirklich nach innen und so. Und so habe ich das dann selbst. Das hat aber 2 Jahre gedauert.
Und der Witz an der Geschichte ist, wenn du mir das so erzählst, dann poppen bei mir gleich Gedanken auf. Und ich denke mir, du hast ja nicht einfach nur gelernt, diese Ängste in diesem Moment zu überwinden, sondern es hat sich ein Mensch mit dir auf die Reise begeben und dich geschützt. Ja. Das ist die Kur. Das ist die Heilung. Es ist nicht die Heilung, dass du da eine Exposition hattest und die ganze Zeit dann in fremden Städten rumgeguckt bist mit deinem Auto und deiner Frau, sondern die Frau hat dir den Wert zugegeben, dass sie dir jetzt helfen möchte, durch diese Städte zu fahren und hat dir Sicherheit gegeben und das Gefühl gegeben, da ist jemand, der ist wirklich interessiert an dir, damit du wieder gesund wirst. Ja, ja, das ist die Heilung. Das ist der Heilungsfaktor.
Ja, und das ist der Heilungsfaktor für ganz vieles, ne?
Ja, klar.
Also es muss in eine Beziehung, also es muss ja nicht die eigene Frau sein, aber es muss in eine Beziehung kommen, wo der andere oder die andere für dich da ist, also der Therapeut.
Zum Beispiel.
Der muss ja da sein dann.
Genau. Und so wirkt auch Psychotherapie. Und das ist ja der eigentliche Wirkfaktor. Wird ja auch in der Forschungsliteratur immer diskutiert. Ja, was wirkt denn in der Psychotherapie? Was wirkt denn da? Und dann kommen sie immer runter auf die Beziehung. Auf eine verlässliche Beziehung, auf Sicherheit. Genau. Wobei, das ist mir weit zu wenig. Ja, da müssen wir dann auch die Forschungsmethoden kritisieren, die am Ende des Tages nur auf die Beziehung kommen. Das ist mir zu unspezifisch. Natürlich gibt es Wirkfaktoren und es gibt hochinteressante Instrumentarien der Psychotherapeuten, wie sie jemanden behandeln und wie jemand dann in den Heilungsprozess gehen kann. Da bin ich zutiefst überzeugt. Also das ist mir zu billig, weil dann könnten wir ja sagen, an der Supermarktkasse kann auch Heilung und Therapie stattfinden.
Naja, brauchst du nur eine
Beziehung. Oder ein Kaffeekränzchen. Genau.
Ja,
und das geht halt ein bisschen zu wenig.
Naja. Was wäre für dich, kannst du da Beispiele nennen, so, was da was Neues wäre oder was anders wäre?
Also psychotherapeutisch gesehen bin ich ein Fan der Psychoanalyse. Also kann man natürlich wiederum diskutieren, wo sind die Bereiche, wo die Analyse vielleicht sich ein bisschen verfahren hat oder vielleicht auch alt ist, weil sie natürlich mit dem Zeitgeist auch mitgeht, das wissen wir. Aber die Grundidee der Beziehung, der Reaktualisierung von Konfliktbeziehungen, die Korrektur dieser Konfliktbeziehungen, in dem ein neues Modell gelernt wird, in dem Deutungen stattfinden, in dem Unbewusstes bewusst gemacht wird. Das sind schon klasse Sachen. Das finde ich, also auch ich als tiefenpsychologischer Therapeut sehe das in meiner Praxis immer wieder, dass das ganz, ganz wichtig ist und wirklich Leute weiterbringt. Überhaupt kein Thema. Also da ist Therapie möglich und Heilung möglich. Ja.
Mhm. Und das ist halt, man kann auch nicht jetzt sagen, das und das, weil das ist immer spezifisch, hängt es immer vom Problem und von den Menschen ab. Da kann man nicht jetzt, weißt du, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe zum Beispiel Asthma, ja, dann kriegst du das Spray. Wirkt es? Nee, wirkt nicht. Ja, dann kriegst du das. Ja, wirkt? Ja, wirkt. Zack.
Ja.
Das war's. So kann man aber Psychotherapie oder Psychoanalyse nicht machen. Nee,
absolut nicht. Verhaltenstherapie agiert so. Die arbeiten ja mit sogenannten Manualen.
Genau.
Damit kannst du mich ja, also wenn du mich wirklich bestrafen willst, dann sperr mich in ein Gefängnis und lass mich schulmedizinische Lehrbücher lesen bis an mein Lebensende und verhaltenstherapeutische Manuale.
Naja. Das wurde im Knast wurde so vorgegangen. Also das waren Manuale. Das waren Wochentrainings, ne, jetzt Anti-Aggressivitätstraining und so weiter. Da wurde jedes Jahr ein neues Manual veröffentlicht und danach wurde dann vorgegangen, dann mal dies, dann mal das, dann mal jenes. Da habe ich auch manchmal gedacht, das ist doch jetzt immer nur irgendwie, hat mit dem Psychotherapeuten mehr zu tun als mit den Klienten. Habe ich so oft immer gedacht, ne?
Ja.
Na gut, der ist auch ziemlich reich geworden und so und hatte das richtige Händchen für die Nebenstraße.
Passt.
Ja, passt da halt eben. Wie können wir Menschen gemeinsam es hinbekommen, dass die Menschen oder dass viele Menschen eine andere Sichtweise im Umgang mit sich selbst zu Gesundheit und Krankheit haben im Sinne von Psychoneuroimmunologie? Das ist ja jetzt auch nur ein Begriff. Ich denke, das ist auch ein einengender Begriff. Psychoneuroimmunologie ist ja viel größer als das Wort. Viel umfassender als das Wort selbst.
Absolut, absolut richtig. Das ist eigentlich eine holistische medizinische Forschung. Wie wäre sowas möglich? Können wir auch die letzten Jahre heranziehen als Ideengeber, oder? Wenn die Medien, die öffentlichen, rechtlichen Medien, als Erste, was ich machen würde, ist, ich würde gucken, dass in dem Beratungspanel unserer westlichen Kultur, ich rede jetzt von westlicher Kultur, ich maß mir jetzt nicht an, andere Kulturen zu beurteilen, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, von dem, was ich mitbekriegt habe in meinem Leben. Also, wenn ich diese ganzen ministerialen Panels auswechseln müsste, dann würde ich das sofort tun. Die dürften nicht mehr weitermachen, weil sie in dieser alten mechanistischen Ideologie verhangen sind. Und ich würde sie auswechseln. Und ich würde gucken, dass dort Menschen das Sagen haben, die zumindest mal was Ganzheitliches in ihren Wissen und in ihren Erfahrungen und ihren Erlebnissen haben und die vor allem vielleicht auch schon Heilungsprozesse durchgemacht haben, die schon Selbsterfahrung und Selbstbewusstsein erlangt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich würde auf jeden Fall mal gucken, dass da was menschlicher läuft, ja, und weniger in Abhängigkeit steht von materialistischen Nebenstraßeninteressen. Ja? Und dann würde ich natürlich die Medien bedienen, die öffentlich-rechtlichen, ja? Dass sie mal ein Programm starten in Richtung Menschlichkeit und wie man den Menschen da draußen ganz früh etwas Neues mitgibt, was heilsamer ist, was menschlicher ist, was sinnorientierter ist, was antimaterialistischer ist, und so weiter und so fort. Thinktanks müssten sich damit beschäftigen, wie können wir in eine neue menschliche Kultur kommen, die in Art einer zweiten Aufklärung funktioniert. Also wo die alte Aufklärung ein Teil ist, der uns vieles gebracht hat, aber eben auch sehr, sehr viel Unfrieden und Katastrophen über die Menschheit gebracht hat. Und ich denke, das sollte begriffen werden in einem Selbsterfahrungsprozess, kulturellen Selbsterfahrungsprozess. Und dann würde ich unbedingt die Medien bedienen und ihnen die Möglichkeit, also damit die Möglichkeit, das Instrument haben, das wir gelernt haben, das so unglaublich mächtig ist in den letzten Jahren. Und diese Macht würde ich im Guten nutzen wollen, um an die Menschen heranzukommen und zu versuchen, ihnen diese Weisheiten auch zu vermitteln. Also das wäre für mich so ein Programm. Aber dazu brauchen wir zuerst mal in diesen Machtstrukturen Veränderungen, die Gutes wollen und die sich bemühen und die auch die Querdenker an den Tisch holen, wenn es um Aufarbeitung geht. Das tun die ja nicht. Ja, die sind ja in ihrer Pseudo- und Scheinrealität verhangen und meinen, das Richtige getan zu haben. Und ich, wie gesagt, ich unterstelle denen ja nicht Bosheit. Ich war nie jemand, der einen Bill Gates oder ich weiß nicht, wer da als Anführer geortet hat und mir gedacht habe, oh je, da gibt's diese böse Wichte, dieses böse Panel da draußen, das uns so Unfrieden will und so Böses will und uns in eine Corona-Pandemie jagt. Nee, das ist das falsche Menschenbild.
Und die sind da auch durchgegangen, durch dieses falsche Menschenbild. Also am Anfang, als sie in die Welt kamen, haben die als Baby gelächelt, sind genauso wie ich an die Brust gegangen, hatten genau die gleichen, ungefähr die gleichen Dinge im Kopf wie ich auch und wollten ein vernünftiger, normaler, so das werden. Und dann kam die Kindergarten, dann kam die Schule, dann kamen die Indoktrinierungsanstalten, dann kamen die Medien, dann kamen die Bücher, dann kamen die Zeitschriften und schon hatte man ein reales Bild über die Zivilisiertheit, die man selbst in sich hochgearbeitet hat und so weiter und so fort. Und
wenn du dich gewehrt hast,
mal krank, dann kam der Bonbon, das Bonbonchen.
Das war dann stellvertretend für die Pille und so weiter und so fort.
Genau, ne? Absolut. Genauso wie du sagst. Und da sind wir am Anfang unseres Gesprächs, weil genau das ist natürlich der Aspekt. Du bist da reingeboren und deine Eltern wollen alles dafür tun, damit du in dieser Leistungsgesellschaft auch wirklich erfolgreich wirst. Und dann wird ganz, ganz viel getan für dieses Kind, das aber nicht für sein Glück ist, sondern im Endeffekt für sein Unglück irgendwann mal. schaut nach außen natürlich aus, in dieser Scheinrealität, als ob da alles perfekt läuft, ja. Aber in Wirklichkeit, wie du sagst, dann kommen sie in die Indoktrinationsanstalten. Wir hatten vorhin von den Journals geredet, gerade ein bisschen neu sortiert werden, würde ich jetzt mal sagen. Und auch Spitzenuniversitäten werden gerade hinterfragt, ob sie denn wirklich Spitzenuniversitäten sind. Oder wenn diese jetzt das gut meinen, angenommen, sie meinen es gut, dann haben sie als Indoktrinationsanstalten entlarvt, die auf höchstem Niveau für sehr, sehr viel Geld die Leute letzten Endes an diesem totalitären System sie trainieren, damit sie da auch ganz gut weiter tun können und die nächsten Generationen weiter krank machen können. Also so würde ich, deswegen, ich habe weder etwas gegen einen Angriff gegen Harvard, noch habe ich einen Angriff gegen New England Journal of Medicine oder JAMA, sondern ich würde sagen, nicht schlecht, interessant, was da gerade passiert. Es ist ein Zeichen. Und wer die Hintergründe versteht, und ich habe sie 30 Jahre lang studiert, diese Hintergründe, der weiß, es ist hochkorrupt und es hält ein System aufrecht, in das wir eigentlich nicht hineingeboren werden wollen, wenn wir es in deinen Worten nochmal sagen. Stimmt. Da läuft was Interessantes ab.
Da läuft was Interessantes ab, genau. Gehen wir mal auf die heutige Situation, die wir heute haben. Ukraine-Krieg. Viele Leute haben sich spritzen lassen. Es gibt immer mehr Nebenwirkungen und so weiter. Selbst jetzt noch kommen so. Und was sich auch zeichnet, ist Geburtenrückgang. All diese komischen Sachen. Was?
Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Ja. Wir müssen vorsichtig sein, denn das sind Daten, die natürlich auch ein Stück weit meine schulmedizinischen Querdenker ins Leben rufen. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil da wird auch nicht berücksichtigt, dass natürlich dieser wahnsinnige Stress, den die Menschen mitgemacht haben, soziokulturell, während Corona, der Missbrauch, die Traumatisierung, die die Menschen erfahren haben, weil sie sich impfen ließen und lassen mussten. Weil wenn sie es nicht getan haben, sie den Beruf verloren, die nachbarschaftliche Unterstützung verloren. Und ich weiß nicht, was alles verloren. Also sie sind letzten Endes körperlich und emotional missbraucht worden. Wir sind durch eine Traumatisierung unserer Gesellschaft gegangen. Ja. Und das ist nicht nur der Impfstoff, der hier zu diesen Sachen, nicht nur der Stoff, sondern das ist das Drumherum, das wir auch mit analysieren müssen bei unseren Forschungen. Und es ist eben nicht richtig zu sagen, jetzt gehen sie alle, weil sie geimpft wurden, werden sie jetzt alle krank, sondern sie sind eben auch alle durch diese Traumatisierung durchgegangen. Und wir wissen, wie fatal Traumatisierung sich auf Gesundheit und auf die Geburtenrate auswirkt. Also es ist tatsächlich so viel mit unserer Gesellschaft Schlimmes passiert, dass sich wahrscheinlich unbewusst viele Elternpaare fragen, ob sie überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen wollen. Und das hat mit der Impfung an sich nichts zu tun. Vorsicht. Und die Überlappungen sind aber so drastisch. 2021 ist die Impfung gewesen, aber 2021 auch ist die Brutalität gewesen, wie man Menschen an die Spritze bringt. Und das war so inhuman und so brutal und so faschistoid, was da passiert ist in den letzten Jahren, dass mir es einfach wirklich zu wenig ist, zu sagen, es ist ein Messenger-RNA-Impfstoff, der ungeprüft auf die Gesellschaft losgelassen wurde. Da möchte ich als Ganzheitsmediziner und Forscher ein Veto einlegen und sagen, bitte, auch ihr habt jetzt die Pflicht, als querdenkende Schulmediziner, jetzt ganzheitliche Forschung loszulassen und euch die Frage zu stellen, ob es wirklich nicht ein bisschen zu einfach ist, zu sagen, es ist dieser Messenger-RNA. RNA-Impfstoff, der so gefährlich ist, sondern es ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, die halte ich für viel gefährlicher.
Kann es sein, dass man weiß in der Biologie, Medizin, dass es apoptotische Prozesse gibt? Kann es sein, dass diese Verneinung zum Leben, die man selbst gespürt hat, man wird nicht gewollt, wenn man das nicht macht, dass das so viel Stress auslöst, dass Eizellen oder Samenzellen apoptotische Prozesse durchlaufen, dass die quasi im Körper radikal vernichtet werden, durch dieses Trauma durch dieses Trauma erlebt wird, dass man nicht gewollt ist und man sich im Grunde genommen in einen Teilaspekt von suizidalen Prozessen definiert.
Das ist wunderschön. Also ich habe mir jetzt was aufgeschrieben gerade, weil ich finde die Idee fantastisch, die du gerade bringst.
Und ist nur eine Idee.
Das ist eine super Idee. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ich habe 2023 ein Buch veröffentlicht, das heißt Geometrie der Seele. Und in der Geometrie der Seele, da gehen wir davon aus, Die Natur ist ja fraktal organisiert. Die hat eine eigene Geometrie. Es ist nicht diese euklidische Geometrie, die unsere Kinder in ihren Indoktrinationsanstalten lernen müssen, damit sie dann Maschinen konstruieren können und Architektur und ich weiß nicht was, sondern das ist die Geometrie der Natur. Die kannst du nicht vermessen. Die kannst du nicht mit dem Lineal vermessen. Die ist nicht linear, die ist komplex. Und ein schönes Beispiel ist ein Baum. Ein Baum hat eine bestimmte Gestalt. Und wenn du da einen dicken Ast abbrichst und den vor dich herhältst, dann siehst du einen kleinen Baum vor dir. Und das ist der Ast dieses Baumes. Er ist aber eine selbstähnliche Wiederholung des gesamten Baumes. Er ist nicht gleich, aber er ist nicht linear selbstähnlich. Und wenn du von dem wieder einen Ast abbrichst, hast du schon wieder so ein Ding, so einen kleinen Baum. Der repräsentiert tatsächlich diesen Baum, aber eben selbstähnlich in einer fraktalen Struktur. Und das Spiel kannst du weiterbringen bis an die Baumkrone. Du wirst immer wieder in den kleinsten Zweiglein, wirst du den gesamten Baum als Miniatur sehen. Das Prinzip ist also, das Ganze wiederholt sich in den Einzelteilen und die Einzelteile sind Repräsentanten des Ganzen. Und das siehst du in der gesamten Natur. Flussläufe, Gebirgsstrukturen. Ja. Wir sehen es an uns Menschen, im Gefäßbaum, im synaptischen Netz, an der Hautstruktur und so weiter. Natur ist komplex, fraktal organisiert. Und die Idee des Buches Geometrie der Seele ist nun, dass diese fraktalen Organisationen, wenn wir ganz konsequent holistisch denken und sagen, der Mensch ist eben nicht nur Körper, sondern er ist eben Körper in untrennbarer Verbindung mit Geist und Seele und sozialen Beziehungen, dass diese fraktalen Wiederholungen auch in der Psyche stattfinden. Das heißt, die Idee, die Geschichte wiederholt sich, ist fraktal. Ja, natürlich wiederholt sie sich. Weil die unbewussten Mechanismen, die dazu führen, dass sich sowohl die Geschichte des eigenen Menschen wiederholt, als auch die Geschichte Gesellschaft und Kultur sich wiederholt, zum Beispiel durch den reduktiven Materialismus, der in unserer Gesellschaft so eingebaut ist, dass er dann tatsächlich den Faschismus vor 80 Jahren schafft und den Faschismus, den wir jetzt erlebt haben, schafft. Wiederholung der Geschichte aufgrund eines falschen Menschenbildes. Aber auch Wiederholung der Geschichte, weil wir tiefliegende Konflikte haben, unserer eigenen transgenerationalen Welt, die uns dazu bringen, dass wir immer wieder uns scheiden lassen. Dass wir immer wieder unsere Kinder traumatisieren durch Scheidung. Dass die dann selber, weil sie es nicht anders gelernt haben, wieder zu Scheidungseltern werden und ihre eigenen Kinder in das Trauma Scheidung bringen, damit die das dann auch wieder machen. Das ist der Baum, den ich gerade beschrieben habe und der sich eben in diesen fraktalen Strukturen äußert. Und was du jetzt gerade gesagt hast, mit den apoptotischen Prozessen im Kleinen, also dass Zellen tatsächlich, wenn sie so traumatisiert sind, absterben und in eine Apoptose geführt werden, das haben wir ja im Gesellschaftlichen gerade.
Ja, ganz deutlich.
Also wir haben es im Großen tatsächlich sichtbar. Eine Art Apoptose. Nämlich die Menschen werden nicht mehr Eltern. Sie bringen niemanden mehr auf die Welt. Ja, tatsächlich, weil Eizellen apoptotisch sind, aber auch weil das gesamte Zell selbst suizidaler Zelltod läuft. Es ist ein Programm gerade im Gange, das eben auch im Großen wie im Kleinen, du kannst es an der Nutshell sehen, aber im Prinzip geht es um Makroveränderungen, dass tatsächlich wir gerade eine Zeit durchlaufen, wo Leben offensichtlich nicht mehr so lebenswert ist und auch deswegen gar nicht mehr produziert oder geschaffen wird. Und ja, hoffen wir auf bessere Zeiten und dann wird es auch wieder Kinder geben.
Ja, wir müssen, also was heißt wir müssen, blödes Wort. Wir könnten an einer Gesellschaft bauen, wo der Mensch menschlich sein darf. Also wo der Mensch das sein darf, wofür er hier ist, wofür er gedacht ist. Also das sind jetzt alte Worte, das haben alte Leute ja auch schon gesagt. Also das ist ja keine neue Idee. Aber warum bleibt das alles so, wie es ist? Warum verstärkt sich das ständig wieder? Warum wiederholt sich das alles? Also wir sollen kriegstüchtig werden. Wir sollen nicht friedenstauglich werden. Wir sollen kriegstüchtig werden. Da denke ich mal, weiß der überhaupt, worüber der redet? Ich soll also 20 Mal traumatisiert werden. Meine Frau soll also vergewaltigt werden. Darüber redet der. Das sagt nur keiner. Mein Kind soll also zerfetzt werden von einer Bombe. Oder mein Enkelkind. Ja, das soll also jetzt alles geschehen und darüber sind wir stolz oder was, dass wir das jetzt sagen. Normalerweise müsste so ein Mensch sofort, wie Pistorius, der müsste abgeführt werden, gerade als Deutscher. Er müsste abgeführt werden. Sofort, wenn er das sagt als Politiker, das ist, sofort bist du kein Politiker mehr. Und zwar auf Lebzeit nie wieder.
Ja.
So eigentlich müsste das ja so sein.
Das meinte ich mit dem Auswechseln dieser Leute.
Ja, genau.
Klar. Ja,
ausgewechselt werden von Leuten, also das System muss eigentlich.
Das System muss in seinen Prioritäten Menschlichkeit unbedingt wollen. Da geht natürlich auch mal was schief und zum Menschen gehört ja auch Boshaftigkeit, aber nicht so etwas, ne?
Nee, aber über gute Selbsterfahrung und ein Schaffen eines wirklichen Selbstbewusstseins im Sinne eines Selbstbewusstwerdens, würde ich jetzt mal sagen, würde da ganz schön viel Heilsames da oben dann unterwegs sein. Ja, da würde ich aber zuerst einmal verlangen, dass sie in Selbsterfahrung gehen und ein Selbstbewusstsein schaffen. Also ihre unbewussten Antriebe mal hinterfragen, mal gucken, was mit ihnen eigentlich wirklich los ist. Wie tickt ein Pistorius, dass er, wie ist er geartet in seiner Grundart, dass er zu solchen Sprüchen überhaupt fähig ist? Wer ist das eigentlich? Und er müsste sich selber die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Aber er ist natürlich in einer verliebten Scheinrealität gefangen, in der er sich natürlich nicht von seiner Liebe abhalten möchte. Aber die Frage ist, was ist denn seine Liebe? Ist es denn eine nächste ministeriale Aufgabe? Oder ist es vielleicht ein CEO eines Unternehmens, wo er hin möchte? Möglicherweise in der Kriegswirtschaft? Also irgendwas treibt den Pistorius ja an. Oder ist es, sind es die Schläge, die der Vater seiner Mutter ausgeteilt hat, in einem entzündungsmäßigen Kriegszustand, der in der Ehe der Eltern geherrscht hat, wo er nichts anderes mitbekommen hat als Gewalt und Missbrauch? Woher wissen wir das? Kenne ich den? Kenne ich nicht. Weiß es nicht. Weiß nur, was er äußert. Und das ist so menschenfeindlich, dass ich mir schon die Frage stellen muss, wo kommst du eigentlich her? Und wo kommst du eigentlich her? Nicht, was willst du erreichen, sondern viel wichtiger ist ja, von wo kommt dieser Boris überhaupt her?
Geht das dir auch so, dass du bei solchen Menschen immer denkst, warum machen die das, was die machen? Dahinter verbirgt sich nichts Gutes. Also wenn ein Mensch so sein kann, wie, es ist ja nicht nur Pistorius. Ich nehme da Putin nicht aus. Ich nehme auch Selenskyj nicht aus. Menschen, die also anordnen, Menschen zu töten, die sind pathologisch. Also das ist für mich, das sind keine, die sind rein in ihrem Herzen, rein in ihrem Geist, rein in ihrem Wesen und die haben eine ganz tolle Kindheit und eine Fürsorge und die blühen voll Menschlichkeit. Das ist nicht der Fall. Das ist, da ist vielleicht im 43. Untergeschoss ein bisschen Menschlichkeit vorhanden. Ansonsten gibt es da ganz andere Dinge, die in ihnen wohnen, nach außen agieren wollen und andere dafür verantwortlich machen wollen. Also Projektion ohne Ende und so.
Ja.
Das ist doch der Fall, oder nicht? Jetzt ganz platt gesagt. Ganz platt gesagt. Ohne jetzt.
Ja, gut, platt gesagt ist gut. Ich meine, es ist das Komplexeste, mit dem wir überhaupt zu tun haben, als Menschen.
Genau. Das sehe ich auch so. Und ich sehe das auch so, dass ich denke, wenn wir das nicht lösen, lösen wir nichts in der Gesellschaft. Wir können uns politische Systeme angucken, wir können in unser Empörungsmanagement hineinwandern und 30 Videos angucken über Putin, Selenskyj und über Merz und ich weiß nicht was noch alles über CIA und all diese Geostrategie, Geopolitik. Ich kann 30 Mal bei Daniele Ganser sein. Also das will ich jetzt nicht negativ sehen. Ganser macht schon tolle Aufklärungsarbeit. Aber ich kann 30 Mal da sein. Es geht nicht darum, dass ich weiß, wer im letzten Winkel des Hasenbaus drin ist und da irgendwelche schlimmen Dinge macht. Es geht darum, dass ich mich zum Menschen mache. Jetzt kann ich nicht lange darüber reden. Aber
mich zum
und alles dafür machen. Und alles dafür tun, dass ich meine
ich bin. Ja. Und da muss ich Fragen stellen. Und zwar an mich.
In mir drin, dann muss ich sagen, ich muss jetzt mal 3 Wochen lang ganz alleine vielleicht auch mit mir sein, um wirklich herauszufinden, warum mache ich, was ich mache, warum bin ich der ich jetzt geworden bin? Was soll das eigentlich?
Das tut aber auch weh.
Vorsicht.
Natürlich.
Das tut
also die Schlimmes
erlebt haben. Die Ernte ist riesengroß.
Klar, das ist richtig. Aber deswegen brauchen diese Menschen, von denen du gerade redest, denn wenn sie jetzt gesund halbwegs sind, dann werden sie diesen Prozess gehen. Wenn sie das aber nicht sind und Schlimmes erlebt haben in ihrer Vergangenheit, dann brauchen sie jemanden, der sie ans Licht führt.
Mhm.
Und das ist natürlich ein dickes Brett. Also das ist, da würde ich jetzt schon mal sagen, also ich kann nicht von einem depressiven, ängstlichen Menschen verlangen, dass er diesen Weg alleine gehen kann, weil er natürlich scheuen wird vor seinen blinden Flecken. Er hat blinde Flecken. er sagt, schaut da auch nicht hin und will das auch nicht, weil er will diesen Schmerz nicht nochmal erleiden. Das kann ich zutiefst verstehen. Und deswegen braucht es eine sehr, sehr sensible und selbsterfahrene Person, die den Weg mitgeht über eine bestimmte Sache. Da sind wir dann schon wieder bei den Psychotherapien. Im Endeffekt, wie gesagt, wir werden es nicht, ich vergleiche das immer mit Münchhausen, das ist einfach eine Lüge, dass der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Das geht nicht. Du brauchst jemanden am Ufer, der dich rauszieht und der dich unterstützt dabei bei diesem Prozess und dir eben sehr sensibel, sehr vorsichtig, sehr in einer vertrauensvollen Beziehung genau dann eine Deutung gibt, wenn du dafür bereit bist und wenn es dir nicht allzu weh tut, dass man dir gerade jetzt die Wahrheit sagt und dich langsam ans Licht führt und nicht blendet durch irgendwas. Mhm. Es ist ein langer Prozess und deswegen, das ist absolut antimaterialistisch. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft gar nicht will. Deswegen sind die Analytiker so verpönt, die sich da Stunden, jahrelang, tagelang immer wieder zusammensetzen. Und ob das jetzt der richtige Weg ist, muss ja nicht, kann man ja auch kritisieren. Ich will jetzt nicht nur immer pro Analyse hier sein, aber die Grundidee, die ist eben so. Ein Analytiker muss jahrelang in der Selbsterfahrung, bis er überhaupt losgelassen wird an Patienten. Das ist doch eine gute Idee. Das ist doch keine gute Idee, jemanden einfach so loszulassen mit ein paar Stunden Selbsterfahrung und dann an die Patienten loszulassen. Nein, in analytischen Kreisen sagen die Analytiker, das Wesentliche unserer Therapieform ist die Selbsterfahrung.
Hm. Richtig, das ist unabdingbar.
Unabdingbar.
Wenn du ein eigenes Haus gerade kriegst, musst du es bauen.
Also dann musst du überall genau Bescheid wissen und dann lernst du dein Haus ganz genau kennen. Du kennst jeden Winkel. Du kennst alles an deinem Haus. Du kennst vorne, hinten, am Rasen, da, hier, da und so weiter, Dachboden, alles. Und das musst du erstmal an einem Haus kennenlernen. Also wenn du nicht dabei warst, als dein Haus gebaut wurde, wo die Leitungen liegen und so weiter und wo das und das und das ist, weißt du, was ich meine, ne? Die innere Struktur des Hauses, die du nach dem Verputzen nicht mehr siehst.
Und vor allem den Keller.
Ja, genau, den Keller. Da, wo alles Gerümpel hingeschmissen wird.
Ja, wo es verdammt dunkel ist.
Ja. Eine Frage habe ich noch an dich, weil du kommst mir nicht so vor, du bist mir ein lebensfroher, du kommst mir vor wie ein richtig guter, lebensfroher Mensch. Verzweifelst du manchmal an der Welt, weil sie das, was du versuchst herauszufinden und in die Welt zu bringen, nicht so akzeptiert wird?
Ich würde mal sagen, ich habe 5 Jahre Analyse gebraucht, dass ich das nicht mehr habe.
Gut.
Aber ich würde schon sagen, dass natürlich, ich würde auf jeden Fall mal sagen, ich konnte mich in Corona so engagieren, weil ich dieses Ausgrenzen kenne. Und weil ich das Ausgrenzen als Tugend umgemünzt habe. Also ich habe gelernt, an das zu glauben, was ich tue. In einer jetzt könnte man sagen Scheinrealist. Aufpassen. Also ich muss mir natürlich auch an die eigene Nase fassen und immer kritisch bleiben, selbstkritisch bleiben, ob ich nicht auch in der Scheinrealität mich bewege manchmal. Aber ich würde das jetzt mal nicht behaupten. Machen natürlich auch alle Scheinrealisten. Aber lass uns mal so stehen. Ja? Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe ja ein Forschungsdesign entwickelt über viele, viele Jahre mittlerweile. Weil das, was wir im klinischen Umgang mit Menschen haben und das Problem, das wir kennen in Diagnostik und Behandlung, haben wir ja zum Faktor 1000 in der Forschung. Die Forschung ist ja völlig vom Leben weg. Die Forschung ist ja völlig korrumpiert. Die Forschung ist materialisiert bis in die letzten Fasern. Also dieses ganzheitliche Forschen, Forschen an Komplexität und an Lebenskomplexität, das bedarf ja einer völlig anderen Zugang. Da brauchen wir keine Tierversuche mehr, da brauchen wir keine Experimente, da brauchen wir keine RCT-Designs, Randomized Controlled Trial, Goldstandard der Medizin. Das ist hoffentlich das Nächste, was Trump und Kennedy anvisieren, nämlich den Forschungszugang der Medizin mal zu hinterfragen und zu sagen, sag mal, ihr habt da eure Journals geschaffen in eurer Scheinrealität, habt ihr auch eure Journals geschaffen, wo ihr dann hochkarätig publizieren könnt. Mit eurem Mist, den ihr da fabriziert in der Forschung, mit den grauenhaften Ergebnissen, die ihr da jeden Tag schafft mit euren industriegesponserten Geldern, da machen wir einfach die Journals zu. Die könnt ihr gar nicht mehr veröffentlichen, weil das einfach ein Schwachsinn ist, den ihr da macht. Weil ihr am Leben vorbeiforscht. Wir bieten euch neue Journals, die offensichtlich dann neue Ergebnisse, die mit neuen Methoden geforscht wurden. Also das wäre eine interessante Revolution. Bin schon gespannt, was da das nächste Programm ist, was die von sich geben. Wir haben auf jeden Fall hier in Innsbruck tatsächlich über viele, viele Jahre ein eigenes Forschungsdesign entwickelt, das versucht, an diese tiefen Strukturen heranzukommen. Und ja, das ist meine Lebensaufgabe. Und ob die anderen das mögen oder nicht mögen, Das mach bloß weiter doch. Ja, ne, mir macht's sehr viel Spaß und wir haben auch in der Schweiz jetzt einen neuen Verlag gegründet, den Discorso Verlag, der diese in Richtung, also Harald Weyer ist er dabei, Wolf Lenzen, Stefan Hockerts und all die, die ja auch ziemlich laut waren in den letzten Jahren. Und wir haben einen neuen Verlag, der eben offen ist für solche neuen Forschungsthemen. Und ich würde da gerne jetzt auch demnächst ein neues Journal gründen, wo dann auch genau diese Forschungsergebnisse dann publizierbar werden und nicht eben scheitern, weil sie den Ideologien, dem totalitären System, ja, Schulmedizin eben nicht gefallen. Mhm. Das wollen wir überwinden. Und das passt ganz gut in diese Entwicklung, die aus Amerika gerade kommt.
Das hört sich sehr gut an.
Christian, sorry, dass ich vielleicht noch eins draufsetze, aber ich möchte mit diesem Journal und mit dieser Wissenschaft auch die Praktiker in ihren täglichen Begegnungen mit Patienten und Klienten motivieren und ihnen einen Rahmen geben, eine Forschung zu lernen, die industrieunabhängig ist, die preisgünstig ist, die sehr viel zu tun hat mit Menschsein. Der Forscher und der Beforschte sind in einem Team und man braucht nicht viele Probanden in diesen neuen Forschungen, sondern braucht einen Probanden. Man kann sich aus seinem ganzen Bereich seiner Patienten eine Person aussuchen, mit der man gemeinsam ein Abenteuer macht, nämlich eine Forschungsstudie, wo der Arzt seinen Patienten analysiert über einen längeren Zeitraum und dann eine Studie bis zur Veröffentlichungsreife bringt. Wir würden ihn darin unterstützen in Seminaren, dass er das lernt, wie man sowas macht. Und dann ist der Praktiker in Zukunft der Forscher und nicht mehr der Universitätsangehörige, der in seinen Laboratorien forscht, sondern es ist der Praktiker in der empirischen Realität seines tagtäglichen Seins. Dort ist die wahre Forschung. Dort wird Forschung gemacht. Und wenn das sauber wissenschaftlich begleitet wird, dann sind da Ergebnisse zu erwarten, die völlig anders sind, wie das, was derzeit in den ganzen Universitäten geschaffen wird an Daten und Erkenntnissen, die meines Erachtens zum großen Teil falsch sind, wie übrigens John Ioannidis aus Stanford, der ja diese ganzen Sachen in den letzten Jahren begleitet hat. 2005 hat er eine Publikation rausgebracht und hat den Titel gehabt, das kennen die wenigsten, die meisten kennen ihn jetzt aus der Pandemie, aber der hat damals schon 2005 eine Publikation in PLOS One Medicine veröffentlicht, wo er wortwörtlich sagt, der meiste Teil der Forschung und Ergebnisse, die derzeit produziert werden, ist schlicht falsch. Mhm. Also der hat schon sehr, sehr früh solche Sachen gesagt und wir forschen auch in diesem Zusammenhang. Mhm. So, jetzt darfst du mich verabschieden.
Christian, danke für dein Sein und ich hoffe, du bleibst uns sehr, sehr lange erhalten in dem, was du tust.
Ich werde alles dafür tun.
Die neue Gesellschaft braucht so etwas wie eine Psychoneuroimmunologie flächendeckend überall, dass wir endlich begreifen, dass wir etwas ganz anderes und viel Größeres sind und viel Besseres sind als das, was wir in normalen Zivilisationen zu sein haben und die Aufgaben, die wir dann tun und so weiter. Ne?
Vielen Dank.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.